Hallo, danke an Maketa, Hansi, Maria und Roberto, vier neue UnterstützerInnen des Podcasts auf www.erklärmir.at. Erklär mir die Welt gibt's jetzt übrigens auch auf YouTube, alle 202 Folgen, mit dieser dann 203, und alle 6 Deep Dives sind dort verfügbar und die neuen Folgen werden dort auch immer automatisch hochgeladen, also am Dienstag in der Früh ist auch die neue Folge immer automatisch auf YouTube. Wer also möchte, kann den Podcast jetzt auch auf YouTube abonnieren und dort hören. Die Idee ist, weil YouTube eine wichtige Suchmaschine ist, also nach Google eigentlich die zweitwichtigste, dass dort neue Leute auf den Podcast aufmerksam werden. Und wer mir helfen mag dabei, der geht jetzt schnell auf YouTube und gibt Erklär mir die Welt bei der Suche ein und lässt mir bitte ein Abo dort. Das hilft dann beim Algorithmus, um die Videos am Anfang ein bisschen zu pushen. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied zwischen Aspirin plus C und Aspirin Komplex kennt. Ich kannte ihn nicht im Detail, obwohl ich beide schon verwendet habe und habe ihn jetzt nachgeschlagen. Also Aspirin plus C ist schmerzstillend, fiebersenkend und entzündungshemmend und dazu da, die Symptome bei einer Erkältung zu lindern und sie rasch in den Griff zu bekommen. Aspirin Komplex nimmt man dann, wenn man es sich trotz Erkältung und Schnupfen nicht leisten kann, komplett auszufallen und weiter zum Beispiel auf die Kinder aufpassen oder etwas für die Arbeit erledigen muss. Da hilft es, die unangenehmen Erkältungsbeschwerden in den Griff zu bekommen. Und zum Schluss etwas, was ich witzig finde, dass ich das auch mal bei mir im Podcast sagen kann, beziehungsweise muss, weil das muss man, über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren, Gebrauchsinformationen, Arzt oder Apotheker. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es darum, wie man einen Song schreibt oder wie Songs entstehen und das erklärt uns Ina Regen. Hallo.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Hallo liebe Ina, schön, dass du da bist. Magst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
Sehr gerne. Also ich bin die Ina Regen. Ich nenne mich gerne Liedermacherin. Im Neudeutsch würde man sagen Singer-Songwriterin. Bin hauptsächlich Musikerin, mittlerweile auch Podcasterin und vielleicht kennt mich der, die ein oder andere vom letzten Jahr von Starmania, da war ich Jurorin und jetzt gerade arbeite ich an meinem dritten Album und darüber, wie Songs entstehen, plaudern wir jetzt ein bisschen.
Und dein Podcast heißt Rotweinplausch, um da gleich mal Werbung zu machen.
Danke.
Ina, wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, wie wir das Ganze angehen. Du hast mir gleich zu Beginn gesagt, es gibt nicht die eine Art und Weise, wie Songs entstehen, sondern das ist ganz bunt und gibt es ganz viele verschiedene Zugänge.
Genau, richtig. Und das ist, sage ich deswegen so gern dazu, weil ich das selber auch erst lernen musste. Ich bin ein Mensch, der sehr gut mit Regeln umgehen kann und deswegen auch lange gedacht hat, okay, man muss das einmal verstehen und dann macht man es ab jetzt immer richtig. Und ich glaube, mein größtes Wunder und Erstaunen ist immer nur, dass jedes Lied neu ganz kreativ entsteht, nämlich ganz unterschiedlich. Also bis jetzt gibt's kein einziges Lied unter den vielen, vielen, die ich mittlerweile geschrieben habe, das auf die gleiche Art und Weise entstanden ist.
Mhm. Kannst du, bevor wir uns den konkreten Beispielen widmen, eine kleine Übersicht geben, was gibt es denn für verschiedene Zugänge?
Sehr gerne. Also manchmal entsteht der Text vorher oder man hat so einen groben Gedanken, wie so eine große Wolke, in die man dann eintaucht und dann sucht man so nach, was ist es eigentlich, was ist dieses Gefühl oder was ist die Geschichte, die ich da erzählen will. Da taucht man ein und lässt sich dann von seinem eigenen Unterbewusstsein so ein bisschen erzählen, was gerade wichtig ist. Manchmal, wenn man jetzt beim Text bleibt, weiß man ganz konkret, welche Geschichte es ist und dann muss man halt nach dem einen Satz suchen, der dann im Refrain genau dieses Gefühl oder diese Geschichte am besten zusammenfasst. Im Fachbegriff heißt es dann Hookline, also sowohl die Hook ist die Melodie oder der Melodieteil, der einen so als Ohrwurm möglicherweise idealerweise dann eine Weile quält. Und auch eben der Textbaustein, der meistens dann auch der Titel ist oder zumindest einen Hinweis auf den Titel gibt. Manchmal, also so wie zum Beispiel bei einem Song, über den wir später reden, gab es diese Liedzeile, diese Titelzeile gleich als erstes. Das ist, was wir heute nicht dramen, das wird morgen nicht wahr. Und das hat mich dann wochenlang begleitet, weil ich mir gedacht habe, was heißt das eigentlich und wovon träume ich eigentlich? Und ich habe das Gefühl schon gewusst, aber dann erst herausfinden müssen, wie man diese Geschichte verpackt. Und dann gibt's Songs, die zuerst als Komposition entstehen, also am Instrument oder manchmal vielleicht auch beim Autofahren nur als Melodie oder unter der Dusche. Das ist so der Part, der sozusagen die Inspiration einfängt. Und dann, und deswegen sage ich so gern, dass ich Liedermacherin bin, kommt der Handwerksteil. Und das ist der, der viel Zeit in Anspruch nimmt, den man aber auch lernen kann und den man immer wieder weiter verfeinert und wo man immer wieder neu mit jedem Song, aber auch mit jedem Album über die Jahre hinweg herausfindet, was einen jetzt gerade interessiert an der Kunst oder an der Kreativität. Mhm. Und ganz, ganz, ganz selten passiert beides gleichzeitig. Also die Musik und der Text so aus einem Guss, das sind diese Zauberlieder, wo man so das Gefühl hat, okay, damit hat sich das Unterbewusstsein wohl schon sehr, sehr lange beschäftigt. Und auf einmal geht dieses Ventil auf und dann rasselt es aus einem heraus. Und dann ist es innerhalb von einer Viertelstunde, 20 Minuten mehr oder weniger fertig. Das ist mir in meiner Geschichte bisher vielleicht so ein halbes Mal passiert. Und das war wie ein Kind tatsächlich, wo ich vorher in einem so einem Rausch, ich tue jeden Tag Tagebuch schreiben, und an einem Morgen im September 2016 habe ich diese ganzen Fragen untereinander aufgeschrieben und habe erst im Nachhinein verstanden, dass sie manche davon reimen und zusammenpassen. Und wiederum fast einen Monat später bin ich dann am Klavier gesessen und dann lagen noch diese Notizen und ich war gerade in so einer seltsam traurig melancholischen Stimmung und greife ins Klavier und die ersten vier Akkorde, die ich da gespielt habe, waren dann die von Wie ein Kind. Und dann ging's recht schnell. Aber das ist mir, wie gesagt, recht selten passiert und ich habe dann auch gelernt, dass das kein Qualitätskriterium ist. Mhm. Dass es zwar schön ist, wenn man so von der Muse sich begleitet fühlt, aber dass Songs, die mehr Handwerk und mehr Zeit und auch vielleicht manchmal Kopf brauchen, deswegen nicht schlechter sind.
Jetzt gibt es schon wahnsinnig viel Musik. Du hast wahrscheinlich auch schon viel Musik gehört in deinem Leben. Wie schafft man es da, seinen eigenen Stil zu finden? Mir ist zum Beispiel von einer Autorin, wie ich mein erstes Buch geschrieben habe, der Ratschlag gegeben worden, such dir ein Buch, dessen Stil du magst, und das ist, während du das Buch schreibst, das einzige, das du angreifst. Hm. Weil du automatisch, wenn du jetzt, weiß ich nicht, Stephen King liest oder irgendeinen Sachbuchautor, du automatisch den Stil übernimmst, weil das dir gerade gefällt, und dann ist es gar nicht so deines. Ja. Hast du da ähnliche Tricks in der Musik, oder ist das eh natürlich, weil man wird einfach beeinflusst von vielen Dingen, die einem gerade Spaß machen?
Voll. Trick ist ein sehr gutes Beispiel dafür, finde ich, oder ein gutes Wort, dass man gerade in der Kreativität sich nicht davor fürchtet, Tricks anzuwenden, dass man nicht das Gefühl hat, man muss alles neu erfinden, sondern dass man sich, so wie du auch sagst, beim Bücherschreiben, auch beim Song, einen Parameter als gegeben setzt. Dann hat man gleich mal also diese berühmt-berüchtigte Angst vor dem weißen Papier und wo nichts draufsteht und wo man so von null anfangen muss. Und diese Hürde ist dann so groß, auch der innerliche Selbstschutz und Widerstand, sondern dass man sagt, okay, heute schreibe ich ein Lied am Klavier. Oder beim nächsten Mal, heute suche ich zuerst einmal die Melodie und schaue mal, was ich so, woran ich Spaß habe am Singen, und von dort gehe ich dann weiter. Also ich glaube, wenn man sich so einen ersten Schritt vornimmt und den als gegeben setzt und sich von dort weg überraschen lässt, so lange, bis man aussteht. Und dann kann man sich die nächste Aufgabe oder den nächsten Trick dazu nehmen. Eben, was wir heute nicht dramen, über was wir später noch sprechen, ist auch aus so einem Trick entstanden. Also da habe ich auch so das Gefühl gehabt, ich hatte schon sehr viel für mein zweites Album geschrieben und schon sehr viel in meiner Seele gegraben und irgendwie, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich eine Blockade gehabt habe, aber es hat mich angestrengt, weiterzuschreiben. Und dann habe ich gemerkt, dass ich so diesen spielerischen Zugang ein bisschen verloren habe und dass mehr so der, was wir heute nicht dramen, der Arbeitsaspekt am Liederschreiben plötzlich zugenommen hat und immer so neben mir am Klavier gesessen ist. Und daraus habe ich mich dann selber versucht zu überreden oder hineinzutricksen, wieder spielerisch zu sein, und habe mir vorgenommen, eine 30-Tage-Challenge zu machen. Und in diesen 30 Tagen habe ich mich jeden Tag für 30 Minuten ans Klavier gesetzt mit meinem, ich habe so ein kleines Home-Studio-Equipment, konnte mich also selber sowohl beim Singen als auch mit dem Klavier aufnehmen. Und wollte einfach immer so, okay, und am Ende von 30 Minuten musste ich zumindest ein kleines Snippet dieser Komposition fertig haben. Das hätte mir gereicht, wenn das sowas wie ein Refrain ist, was eh schon ein ziemlicher Anspruch ist, oder einfach nur vier Akkorde, die mir gefallen, oder eine kleine Melodiesequenz, also irgendetwas, das fertig ist. Das nennt sich dann Bounce, also so ein kleiner Ausschnitt, den man dann aus dem Computerprogramm, mit dem man die Musik aufnimmt, herausrechnet und sagt, okay, Tag 3 klingt so, Tag 4 klingt so. Und das, was wir gleich hören, ist dieser Snippet oder dieser Bounce von Tag 3 tatsächlich. Und das hieß Schlaflied, weil da war es schon recht spät. Und ich habe natürlich Nachbarn und auf die würde ich gerne Rücksicht nehmen. Deswegen war irgendwie klar, okay, es muss was Ruhiges sein. Und es war auch mitten in der Pandemie Lockdown Nummer 1. Und irgendwie war ja emotional so fast ein bisschen am Ende meiner Hoffnung oder es war halt einfach schwierig, wie wahrscheinlich für uns alle. Ja. Und ich habe irgendwas gebraucht für mich, das mich so die Nacht überstehen lässt oder halt einfach weiter ans Morgen glauben lässt und das mir irgendwie selber Hoffnung gibt. Und aus diesem Gefühl ist dann später der Text entstanden. Der Text, den wir jetzt hören, wenn wir in diese erste, vielleicht ein bisschen peinliche Aufnahme reinhören, ich bezeichne das als Gibberish. Das heißt, es ist keine Sprache. Das ist einfach nur ein seltsames Englisch, das überhaupt keinen Sinn ergibt, das grammatikalisch wahrscheinlich ganz furchtbar ist. Und das ist quasi die Sprache meines Unterbewusstseins.
Ich würde vorschlagen, wir hören mal rein. And hold my hand. We can share our silence and understand. For this is the moment for our last goodbye. We can share our last one and stay. Ina, du hast gesagt Gibberish. Warum singst du nicht Deutsch, Englisch, sondern Gibberish bei diesem Bounce oder diesem Versuch?
Weil ich für mich selber festgestellt habe, und das muss, glaube ich, jede Songwriterin für sich selber entdecken, dass sobald ich auf Deutsch singe oder sogar im Dialekt versuche, so Songs entstehen zu lassen, dass ich da recht schnell in den Kopf abrutsche. Dann überlege ich sehr schnell, was will ich damit sagen, wie klingt das eigentlich? Also im Songwriting, das habe ich vor kurzem von einem ganz, ganz wundervollen Kollegen gelernt, der heißt Tobias Reitz, der hat auch ein Buch geschrieben über das Texteschreiben. Und der hat mir den Unterschied erklärt, dass du als kreativer Mensch zum einen eben die Muse bist oder hast und dann aber gibt es einen Teil in dir, der ist der Redakteur. Und der Redakteur sagt dir, ob diese Idee, die du da gerade hast, ob die gut ist oder nicht, ob du mit dem weitergehen magst, ob das überhaupt ein Lied werden kann. Also es gibt diesen verspielten Teil, die Muse, die einfach spielen will wie ein kleines 3-4-jähriges Kind und das einfach sich von einem ins andere fallen lässt und treiben lässt. Und wenn sich der Redakteur oder die Redakteurin zu früh in diesen Prozess einschaltet, dann entstehen Blockaden oder das ist meistens eine Abwärtsspirale dessen, wie super man sie findet. Und deswegen ist es ganz wichtig, den Redakteur so lange wie möglich draußen zu lassen. Und ich habe für mich gemerkt, dass dadurch, dass mir am Musikmachen wahrscheinlich die Texte tatsächlich das Wichtigere sind, also bei mir ist die Musik auch wahnsinnig wichtig, aber ich merke bei mir in der Tendenz, finde ich Text und Botschaft und Haltung fast wertvoller oder kostbarer für mich persönlich. Und deswegen, glaube ich, muss ich da meinen Redakteur ein bisschen länger aussperren, deswegen Englisch, weil da bin ich mehr als Musikerin dann vorhanden.
Möchtest du mit deiner Musik was erreichen?
Die Frage habe ich mir schon extrem oft gestellt, weil natürlich muss man sich die immer wieder einmal stellen, wenn man so sich selber Erfolgskriterien setzt. Wo möchte ich denn hin? Wie möchte ich gesehen werden? Wofür möchte ich wahrgenommen werden? Warum mache ich das überhaupt? Also sein eigenes Warum zu kennen ist, glaube ich, im Leben, gerade als Selbstständiger, extrem wichtig, weil sonst bringt man die Disziplin und die Kraft einfach manchmal nicht auf, weil ehrlicherweise mich freut es auch nicht immer. Und da herauszufinden, warum ich das eigentlich mache, war ein wichtiges Kriterium für mich und das beantworte ich eigentlich immer wieder neu für mich. Jetzt gerade, also oder zumindest während meinem zweiten Albumprozess, während Rot, war es mir irgendwie wichtig herauszufinden, warum Menschen überhaupt im Austausch sind, weil wir uns, glaube ich, gegenseitig erklären wollen, was Menschsein überhaupt heißt und wie wir uns darin begleiten können und wie wir uns darin berühren oder was wir alle so das Gefühl haben, was wir nur verstehen müssen als einzelner Mensch in Beziehung mit anderen Menschen, aber halt auch so von einer Meta- oder Überperspektive betrachtet als Menschheit insgesamt. In meinem ersten Album bei Klee und speziell wahrscheinlich mit Wie ein Kind hat mich interessiert oder war ich gerade in diesem Prozess, mir selber zu glauben, dass ich Musikerin und Künstlerin bin. Ich habe Musik studiert. Ich komme aus einer Familie, die überhaupt nichts mit Kunst am Hut hat. Also ich komme eher aus einem Arbeiterumfeld. Und ich musste mir das irgendwie ertrotzen und erkämpfen und mir war das gar nicht bewusst, dass das eigentlich ein großer Berg ist, den ich da längst erklommen hatte mit meinem Trotz. Und natürlich war es dann jahrelang tendenziell wichtiger für mich, dass ich von dem leben kann, dass ich meine Miete zahlen kann, dass ich überlebe und da ist mir die Kunst und mein Sängerinnensein und mein etwas zu sagen haben total abhanden gekommen. Und eigentlich war dann der Prozess rund um mein erstes Album das, dass ich mir das zurückerobern wollte, dass ich mir das glaube, dass ich was zum Sagen habe. Und genau, also Klee war so die Suche nach dem Glück und Rot war die Suche nach dem Menschsein. Und worum es in meinem dritten Album geht, finde ich gerade heraus.
Spannend. Und du hast, glaube ich, auch herausgefunden, dass du etwas zu sagen hast, sonst wird wahrscheinlich auch deine Musik nicht so gut ankommen. Hm. Was man heute nicht Drama wird morgen nimmer war, das haben wir uns jetzt angehört. Wie ist dann weitergegangen? Das heißt, du hast dich da mal hingesetzt im ersten Lockdown, hast ein bisschen gibberisch gesungen genau. Und hast gemerkt, so dass das ist was, damit kann man was machen.
Genau, ich habe für diesen Song auch ein neues Instrument ausprobiert. Das ist ein Vocoder, das hört man auch in dieser Aufnahme ganz gut. Das heißt, die Stimme wird dann zu einem Harmonieinstrument. Und ich habe dann aus diesen 30 Songs, aus dieser Challenge, eben mehrere zu meinem Produzenten mitgebracht ins Studio. Und wir haben so geschaut, okay, was davon ist nachhaltig eine gute Idee. Also da waren dann die zwei Redakteure am Tisch und haben besprochen, was ist spannend, was auch im Vergleich zu den restlichen Songs, die es schon am Album gibt, ist das eine wertvolle Ergänzung. Und dann habe ich mir auf die Suche gemacht nach dem Text. Und die Zeile, was wir heute nicht dramen, das wird morgen nicht wahr, ist mir tatsächlich auch vor dem Schlafengehen mal eingefallen und dann habe ich mir die auf meine Pinnwand geschrieben und bin jeden Tag wieder dran vorbeigerannt und habe mir gedacht, was heißt das eigentlich und wie kann man daraus jetzt eine Geschichte erzählen? Und dann ist mir eben aufgefallen, dass die Menschen schon sehr oft sich in die Zukunft hineingeträumt haben. Und das erste Beispiel dafür ist mir, sagen wir, die Brüder Wright eingefallen, die vom Fliegen geträumt haben vor über 100 Jahren. Und die dann versucht haben, mit Technologie eben die Schwerkraft zu bezwingen, was ja eigentlich der Wahnsinn ist. Also das hat man sich vor 200 Jahren einfach nur nicht vorstellen können. Und jetzt ist es das Normalste. Leider muss man jetzt wissen, auch, dass das gefährlich ist, aber jetzt ist es das Normalste auf der Welt, dass wir jeden Tag in einen Flieger steigen können. Oder eben dann ist man, und auf dieser Fährte habe ich dann weitergesucht mit, wow, und es gibt Fußabdrücke am Mond. Ich meine, das ist ja auch das Ärgste. Das davon haben wahrscheinlich Jahrtausende der Menschen, die den Mond betrachtet haben, geträumt oder sie das überlegt. Und dann ist man in der zweiten Strophe, singe ich dann von einem Mädchen, das mit einem Schild am Schoß da sitzt und später werden es dann immer mehr und es sind Schülerinnen und also das war eine Referenz auf Greta Thunberg, die von einer besseren Welt träumt und davon, dass wir mit der Klimaproblematik verantwortungsbewusster umgehen und einfach ganz schnell etwas lernen. Und irgendwie geht es natürlich auch darum, dass jeder für sich ganz individuell herausfindet, was treibt mir denn an im Leben? Warum bin ich da? Wovon träume ich? Und bin ich bereit, dem entgegenzugehen? Und das ist eigentlich die Botschaft von dem Song.
Mhm. Und du hast gesagt, du sitzt dann im Studio mit deinem Produzenten. Man hat ja manchmal bei Künstlerinnen so das Bild, das ist so eine geniale Person, die macht alles alleine. Mhm. Es ist nicht so bei dir anscheinend. Mhm. Kannst du mir erzählen, wie viele Leute da, die was machen, sonst noch mitarbeiten?
Gerne. Also zeitgenössisches Pop-Songwriting ist tatsächlich... Das klingt ein bisschen unromantisch jetzt leider, aber das ist eine Industrie. Das heißt, das sind viele, viele Berufe, wie du gerade schon gesagt hast. Also am Entstehungsprozess von einem Song können auch mehrere Menschen in einem Team zusammenarbeiten. Es gibt manche Verlage, also Musikverlage, die dann sich um die Rechte und um die Auswertung dieses Urheberrechts kümmern. Die organisieren dann sowas wie Songwriting Camps. Auf sowas war ich auch letztes Jahr im Oktober zum ersten Mal. Das sind dann 50, 60 SongwriterInnen für Wochen eingesperrt. Das ist ein bisschen Landschulwochen-Feeling, ist total großartig. Und dann werden jeden Tag neue Teams gebildet und die Aufgabe ist, dass man am Morgen sozusagen sein Team kennenlernt nach dem Frühstück und am Abend, rund ums Abendessen, sollte ein Song fertig sein. Die Teams setzen sich dann zusammen aus mehreren Positionen. Da gibt's zum einen den Tracker, also weil Track ist ja ein Wort für Song oder für Lied. Und der Tracker ist in der Verantwortung, das dann eben meistens am Computer schon aufzunehmen, die Instrumente einzuspielen. Selbst wenn es keine echten Instrumente sind, dann gibt's mittlerweile Sample Libraries. Also ein Sample ist ein Instrument, das voraufgenommen wird und dann über ein Klavier angesteuert werden kann und dann klingt das Klavier plötzlich noch Bläser oder noch E-Gitarre. Oder eben dann werden Gitarren eingespielt, Drums, Schlagzeug programmiert. Solche Dinge, also der Tracker baut die Musik. Das, was dann in weiterer Folge der Produzent fürs Radio oder fürs Album dem Feinschliff gibt oder dann das Endkostüm, so baut der Tracker den Entwurf, kann man sagen.
Und das jetzt nicht nur bei so einer Songwriting-Session auf diesem Landschulwochenausflug, sondern das ist immer so, dass es so einen Tracker gibt, der...
Genau, manchmal, bei mir ganz oft und ganz lang war mein Tracker auch mein Produzent. Das heißt, das ist irgendwie dieselbe Aufgabe, dass man die Musik in ein musikalisches Gewand verpackt. Dann gibt's eine Funktion, die nennt sie Topliner. Da ist die Hauptaufgabe die Melodie. Ich habe vorher schon mal kurz erzählt, es gibt die Hookline, also das ist so die eine Melodie im Refrain. Wenn jemand sagt, warte mal, hit me baby one more time, wie geht das nochmal? Dann ist es hit me baby one more time. Und das ist dann die Hookline, so der eine Satz, den man mit dem Song in Verbindung bringt. Also sowohl die Melodie als auch die Textpassage. Und manchmal, und ich mag das eigentlich wahnsinnig gerne, gibt's dann noch einen zusätzlichen Lyricist, also einen Lyriker, eine Texterin. Das heißt, die kann natürlich auch Toplinen, also auch Melodien finden, hat aber vielleicht seinen Schwerpunkt woanders. Also im Grunde kann man sagen, jeder dieser Menschen im Raum kann irgendwie das Gleiche, aber man hat unterschiedliche Schwerpunkte oder konzentriert sich halt in der Session dann auf dieses eine Feld. Aber natürlich ist es die ganze Zeit ein Ideen-Ping-Pong und ein Ineinandergreifen und ein gemeinsames. Also es ist Songs in Songwriting-Camps oder auch in Teams entstehen eben dann in Gemeinschaftsarbeit.
Und wie war das bei Was man heute nicht, Dramen?
Da könnte man sagen, war ich alles auf einmal. Also zumindest im Entstehungsmoment war ich meine eigene Trackerin, weil ich mich selber aufgenommen habe. Ja. Und habe eben auch selber das Instrument gespielt, also den Vocoder. Und ich war die Sängerin. Und mein Gibberish wäre sozusagen der Lyricist gewesen. Und dann in weiterer Folge haben mein Produzent und ich uns das dann geteilt. Also der Text kommt hauptsächlich von mir. Ist aber auch da, haben wir natürlich viel drüber geredet und dieses Bild versucht zu verfeinern. Also mir ist schon wichtig, ebenso wie du vorher gesagt hast, am Ende steht dann Ina Regen und dann steht die unterschiedlichen Titel und es ist mein Album und das ist es auch. Aber es gibt im Hintergrund ganz viele Heinzelmännchen und Heinzelfrauchen, die da total wichtig sind und ohne deren Mitarbeit und Unterstützung meine Musik nicht so wäre, wie sie ist.
Und wie war dann der Prozess von diesem kurzen Snippet, das da gab? Also jetzt ist der Text einmal entstanden, hauptsächlich von dir. Und dann die ganze Melodie, die Musik, die verschiedenen Instrumente, wie war da dann da?
Das ist dann die Aufgabe des Produzenten. Natürlich, dadurch, dass wir uns schon so lange gekannt haben, haben wir schon eine gemeinsame Vision davon gehabt, wie meine Musik klingen soll, wie sie die anfühlen soll. Also da unterscheidet man in der Produktion dann ein bisschen nach Gefühl, ist es mehr analog? Also das heißt, sind das echte Instrumente, ist das ein echtes Klavier oder ist das ein Keyboard, ist das ein Synthesizer? Dann, wenn man sich mehr für die Synthesizer und für die Digitalwelt entscheidet, entstehen ganz andere Klangräume. Also wenn wir jetzt zum Beispiel ein Fenster dann reinhören, da ist das Ergebnis der ersten Songwriting-Session, also das ist auch in einem Team entstanden. Da war ich in Berlin und da habe ich eine Woche lang jeden Tag mit einem anderen Team gearbeitet und Songs geschrieben und das war der vorletzte Tag. Und da ist die Ursprungsversion, klingt noch viel analoger, also viel mehr handgemacht, so noch Menschen, die gerade gleichzeitig in einem Raum sind und miteinander Musik machen. Also mit Akustikgitarren, ein bisschen E-Gitarren, Klavier ist mit dabei, eine Andeutung von einem Schlagzeug. Und dann in der Produktion haben wir uns aber dafür entschieden, dass wir mehr in diese Synthesizer-Welt eintauchen, also dass wir das Klavier ersetzen oder austauschen mit einem Synthesizer. Auch die Drums waren nicht mehr so organisch, typisches Schlagzeug, wie man sich's vorstellt, sondern hat ein bisschen mehr digitale Komponenten bekommen. Und das sind halt dann auch die künstlerischen Entscheidungen, die man dann danach treffen kann. Also es gibt da Songwriting-Sessions, da entsteht zum Beispiel Jona E. auf meinem zweiten Album ist an der Akustikgitarre entstanden und erst dann im Nachhinein haben wir dann überlegt, okay, wie kann das noch klingen, wenn man es in ein anderes Gewand fasst. Und
dann würde ich vorschlagen, wir hören mal in Fenster rein.
Ihre Große hat Prüfung und eine ziemliche Angst. Sie schreibt ihr auf ein Post-it, ich weiß, dass du das kannst. Sind da unsichtbare Fäden, die wir Tag für Tag verweben, zu einem ganz normalen Leben. Hinter jedem Fenster ist eine kleine große Welt.
Was haben wir da jetzt gehört, Ina?
Das ist der Prototyp von Fenster, der ist eben an diesem Songwriting-Tag entstanden. Das ist quasi das Endergebnis vom Abendessen. An diesem Song haben vier Menschen mitgearbeitet. Also es gab eben, wie ich vorher gesagt habe, einen Tracker, dann war mein Produzent mit dabei, dann war ich als Künstlerin und Sängerin mit dabei und nur zusätzlicher Texter. Und da zum Beispiel war es so, wir waren schon eine Woche lang in Berlin und haben festgestellt, dass Berlin, die Häuser haben viel größere und viel mehr Fenster als bei uns. Und ich habe dann irgendwann am Abend, wenn wir so heimgegangen sind von einer anderen Session, habe ich gesagt, mich flasht es immer wieder, dass hinter jedem dieser Fenster ein ganzes Leben stattfindet. So wie deins und wie meins und wie von jedem und wie arg das eigentlich ist. Und gerade wenn man dann in einer anderen Stadt ist, auch wenn es immer noch Europa ist und sich das alles so gleich anfühlt, dass es einfach so viele unterschiedliche Perspektiven von Leben gibt und dass wir auf zauberhafte, wundersame Weise trotzdem miteinander verbunden sind. Und gerade dieses Gefühl von Verbundenheit und von Solidarität auch war natürlich eins, das mich in diesem Jahr 2020 extrem beschäftigt hat. Also wir waren eben, wir hatten gerade unseren ersten langen, schweren Lockdown hinter uns gebracht. Man durfte, das war meine erste Auslandsreise wieder im Sommer 2020 und irgendwie war alles anders und ich habe gemerkt, ich sehe gar alles mit anderen Augen und alles das, was in mir vorgeht und was ich mir vielleicht gerade denke oder was ich empfinde, findet hinter jedem dieser Fenster vielleicht auch statt. Und diese Geschichte habe ich dann am Morgen in dieser Songwriting-Session erzählt. Da haben wir noch gar nicht gewusst, welches Lied wir schreiben wollen, ob wir heute vielleicht einen Partysong schreiben oder eine Ballade oder Trennungsschmerz, man weiß es nicht genau. Aber ich habe halt einfach diese Geschichte erzählt und das finde ich halt auch so spannend, dass man als Liedermacher in am Anfang des Tages selten weiß, welches Lied man heute schreiben wird und dass man sich eigentlich von Moment zu Moment überraschen lässt, was es eigentlich wird. Und diese Neugierde, die muss man kultivieren und die darf man sich selber schenken. Und das, wenn man dann eine Blockade hat, dann steht man meistens dieser Neugierde ein bisschen im Weg. Und zurück zu der Session, dann habe ich halt irgendwann eben um herauszufinden, also wir haben uns dann geeinigt auf, das ist doch ein Thema für einen Song, lass uns das schreiben. Und dann ist es kurz so ein bisschen stagniert, weil man nicht diesen Haken gefunden hat, also die Hook, wo man das Lied jetzt drauf aufhängen kann, was man daran jetzt erzählen kann. Und dann habe ich mich in den Innenhof gesetzt, der ein bisschen so ausschaut wie der, in dem wir uns, auf den wir gerade schauen. Und dann ist man diese, im Pre-Chorus gibt es diese Zeile mit, sind da unsichtbare Fäden, die man Tag für Tag verweben, zu einem ganz normalen Leben. Und dann sitze ich da so und auf einmal war der Satz in meinem Kopf und dann bin ich wieder eingegangen zu meinen Kollegen und habe gesagt, kann man damit was machen? Und dann war das unser Pre-Chorus und dann haben wir festgestellt, eigentlich könnte man doch einfach zwei oder drei Leben so im Detail reinzoomen. Und wir haben uns dann eben für eine Krankenschwester in der ersten Strophe entschieden, die gleichzeitig eben Mama ist und ihre Tochter, die wiederum in die Schule geht. Und in der zweiten Strophe haben wir uns dann für einen jungen, in unserem Bild war es ein junger Mann, vielleicht sogar mit Migrationshintergrund, der in einer Firma arbeitet und aber dort an dem Sozialleben nicht so teilnimmt und sie die Leute, also seine Kollegen eigentlich fragen, warum nicht, warum extrahiert sich der so aus der Gruppe? Und dann eben im Verlauf der zweiten Strophe wird klar, weil er sich um seine Nachbarin kümmert, die außer ihm niemanden hat und dass das auch eben Solidarität bedeutet und Verbundenheit bedeutet, wenn wir uns umeinander kümmern. Und ich glaube, das ist eben die Kernaussage aus dem Refrain, die ändert sich in jeder Strophe. Also am Ende des ersten Refrains singe ich aber Drama da mal gleich. Also wir träumen alle unsere Träume. Und träumen fühlt sich immer gleich an, egal wovon du träumst. Und in der zweiten Strophe aber warna da mal gleich. Also wir werden vom Leben oft gleich schmerzhaft berührt und müssen damit umgehen. Und jeder von uns muss sich mit irgendwas auseinandersetzen, wovon wer andere gerade nichts weiß. Und am Schluss, um die Hoffnungsdimension weiterleben zu lassen, ist es aber lochen da mal gleich.
Und da ist dann zuerst der Text entstanden.
Das war irgendwie dann gleichzeitig. Okay. Also genau, da hat sich der Tracker, hat sich dann manchmal mit Kopfhörer, ist dann so in seinem Computer verschwunden und hat dann auch so nach einer halben Stunde gesagt, könnten wir damit was anfangen und hat uns dann was präsentiert und wir so, ja, oh, das ist eine schöne Stimmung. Also der hat dann eben diese Stimmung, von der ich erzählt habe am Morgen in dieser Geschichte und auch mit diesem Textfetzen, der hat sich dann von dem inspirieren lassen und eben so werfen alle immer so ein bisschen ihre Bausteine ins Game, wie so Lego-Steine. Und auf einmal hat man ein Haus gebaut.
Und eine Zeile habe ich mal rausgeschrieben, die ist dann, und ich fahre gerade über die Dörfer von Berlin zurück nach Wien und sehe unendlich viele Fenster vorüberziehen. Hast du dann am Heimweg weitergeschrieben oder ist das schon in Berlin
entstanden? Das ist in Berlin fertig entstanden. Natürlich, mir ist zum Beispiel schon sehr wichtig, dass meine Texte autobiografisch sind. Das ist eine Entscheidung, die man treffen kann, aber nicht muss. Also es gibt, weiß ich nicht, wenn ich es jetzt mit Bilderbuch vergleiche oder vielleicht sogar mit Wanda, ich weiß nicht, ob es Tante Ceccarelli wirklich gibt. Es ist mir aber auch beim Zuhorchen ein bisschen wurscht, wenn ich Bologna feiere. Ja. Oder eben, ob Bilderbuch und Maurice wirklich in einem Bungalow leben und sich dort jemanden hinwünschen oder nicht, macht als Zuhörerin keinen großen Unterschied, weil das ist meiner Fantasie als Zuhörerin überlassen. Ich selber als Schreiberin merke einfach immer wieder, wie wichtig es mir ist, dass ich die Dinge, von denen ich singe, auch wirklich in meinem Leben anknüpfen kann. Aber ich lerne auch immer mehr, dass ich mir künstlerisch die Freiheit nehmen kann und will, wenn ein Lied was anderes braucht. Und in dem Fall war es eigentlich, also am Weg nach Berlin, wir sind zu dieser Session mit dem Auto gefahren und wir sind über Tschechien gefahren und wir haben nur darüber gescherzt, wie absurd es ist, dass man in Wien, man fährt Autobahn und dann fährt man von der Autobahn ab und muss dann irgendwo nur durch ein paar Dörfer durch und weiter und dann fährt man ist Staatsgrenze und dann bist du in Tschechien, fährst nur durch ein paar Dörfer durch und dann fährst du wieder auf die Autobahn auf. Wie komisch das eigentlich ist. Und auch diese Geschichte haben wir in dieser Songwriting-Session kurz erzählt. Und dann aber, um zurückzukommen auf künstlerische Freiheit, es war für einen Reim ein bisschen schöner, wenn es zurück nach Wien ist, als nicht. Es war eine Reimfrage, also es war eine Handwerksfrage.
Ja, du hast mir zur Vorbereitung Ausschnitte aus deinem Podcast geschickt, wo du mit deinem Produzenten, glaube ich, die Fenster zum Beispiel besprochen hast. Mhm. Da fand ich interessant so das Thema Reduktion. Also da war irgendwie dann ganz viel da und ihr habt darüber geredet, dass aber wichtig ist, dann das runterzubrechen auf 2, 3, ich glaube Signale habt ihr das genannt, genau, die das Lied tragen.
Genau. Das ist eben sowieso die große Schwierigkeit, finde ich, in diesem Prozess, sowohl beim Schreiben selber, beim Texten und auch in der Musik, herauszufinden, wo die Balance ist. Und auch herauszufinden, was braucht das Lied. Und manchmal hat man selber als Mitwirkende und Mitwirkender an dem Lied auch natürlich ein Ego, das dann sagt, aber weiß ich nicht, zum Beispiel für meine Sängerin war es lang wichtig, dass ich herzeigen kann, dass ich hoch und laut singen kann, weil ich mir das so hart erarbeitet habe im Studium und als Technik, als Stimmtechnik, dass ich das herzeigen wollte, bis ich immer mehr gelernt habe, dass das aber, nur weil ich das kann, nicht die Essenz dessen ist, was mich als Sängerin auszeichnet. Und diesen Weg, den mein Ego gehen musste, herauszufinden, was ist wichtig an mir, an meinem Instrument Stimme, auch an mir, an meinem Zugang zum Texten, so wie du vorher gesagt hast. Natürlich war mir irgendwann wichtig, dass ich mich für einen Menschen halte, der was zu sagen hat. Und das Gleiche gilt auf jeder Ebene, also auch in der Produktion, im Track. Was ist wirklich wichtig? Und ab wann ist der Punkt, wo man eigentlich das Gefühl hat, man überschüttet die Essenz dessen, worum es wirklich geht? Und da ist Reduktion ein ganz großes Stichwort, weil natürlich, wenn man so in dieser Spiellaune ist, also die Muse, die findet immer mehr Spielzeug, das sie noch in das Lied reinpackt. Und dort macht nur was Klingeling und da macht nur was Ha und da macht nur was Bum Bum, keine Ahnung. Also irgendwann merkst du dann, du hast jetzt 100 Instrumente in diesem Song und das, worum es wirklich geht, zum Beispiel eben in meinem Fall die Stimmfarbe, die Stimme, der Text, wird dann natürlich von dem eingeengt. Und das muss man, da muss man sehr sensibel sein und deswegen in meinen Produktionen bisher war es oft so, dass die Songs dann 80 verschiedene Versionen haben, mit mal mehr und mal weniger Signalen oder Spuren, mit lauterem oder leiserem Schlagzeug und so. Und da herauszufinden, welches Kleid steht diesem Lied am besten. Das ist die Aufgabe vom Produzenten, der nicht nur die Aufnahme macht, also technisch die Instrumente recorden und dann in ein Verhältnis zueinander bringen, dass es auch schön klingt, sondern eben diese Vision entwickeln, wie soll dieses Album klingen. Und ich finde, gerade wenn man KünstlerInnen beobachtet, die viele, viele Alben machen, Taylor Swift zum Beispiel fällt mir da gerade ein, deren erste Alben haben ganz anders geklungen als jetzt die 2 letzten Alben, die sie so self-made, homemade in diesem Haus bei sich zu Hause auch im ersten Lockdown aufgenommen hat. Genau, und das sind halt künstlerische Entscheidungen, die dann der Produzent meistens in Kooperation natürlich mit der Künstlerin trifft, aber das ist diese Position.
Was ich vorhin spannend fand, ich weiß gar nicht mehr, ob das schon vor dem Aufnahmedrücken war oder danach. Wie ich gesagt habe, deine Musik hat so viele Ohrwürmer, hast du gesagt, danke. Das fand ich eigentlich interessant, weil ich noch nicht drüber nachgedacht, wie Musik entsteht. Das ist scheinbar ein Kompliment, wenn ein Lied ein Ohrwurm ist, macht ja auch Sinn. Und Fenster zum Beispiel ist für mich ein totaler Ohrwurm. Also ich habe den wirklich seit Tagen und schon auch vor längerer Zeit immer wieder im Ohr gehabt.
Das kann ja auch sehr unangenehm sein, ja, insofern, ja, Entschuldigung.
Nein, noch, also das Ausmaß hat es noch nicht erreicht. Aber das ist dann etwas, worauf du mit deinem Team oder mit dem Topliner, der Toplinerin, den du vorher angesprochen hast, wo man bewusst drauf schaut, ein Lied braucht so einen kurzen, sexy Ausschnitt, der im Kopf bleibt.
Genau.
Das ist also wichtig.
Generell, was ich auch später erst gelernt habe, da habe ich schon mein Studium abgeschlossen gehabt und habe schon jahrelang als Musikerin auch gearbeitet, die Bedeutung von Wiedererkennungswert. Und nicht nur in den einzelnen Signalen, also auch zum Beispiel der Synthesizer am Anfang von Fenster hat einen Wiedererkennungswert. Man weiß idealerweise noch 3, 4 Sekunden, das ist Fenster. Oder weiß ich nicht, ein Paradebeispiel ist Another One Bites the Dust von Queen. Da kommen einfach nur 3 Basstöne. Es macht dünn, dünn, dünn und du warst Another One Bites the Dust. Das ist ein Hook. Also das ist einfach so, das hat so einen großen Wiedererkennungswert. Und ja, danach sucht man, weil wir haben ganz am Anfang auch geredet, dass dein Podcast einer der ersten war oder so ganz frisch, als die Podcasts begonnen haben zu boomen. Und mittlerweile gibt es sehr viele Podcasts. Und dann muss man sich natürlich in den Wettbewerb mit vielen, vielen anderen Podcastern und in meinem Fall halt mit vielen anderen Songs und Künstlerinnen auch über die Geschichte. Also Popmusik gibt es einfach schon viele, viele Jahrzehnte mittlerweile. Und dann muss man sich natürlich fragen, warum in 2022 so in die Menschen, wenn sie eine Entscheidung treffen, welche Musik möchte ich gerade hören, sich für Ina Regen entscheiden und nicht für die Beatles oder David Bowie oder Lady Gaga. Warum Ina Regen? Und wofür steht Ina Regen dann? Was bekommt man von mir, was man vielleicht von anderen Künstlerinnen nicht bekommt? Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen verkopft oder sehr nach Marketingstrategie. Das braucht's manchmal auch. Also manchmal muss man eben, wie du vorher auch schon gesagt hast, man stellt sich ja den Beruf der Liedermacherin oder vielleicht auch der Künstlerin, Sängerin recht romantisch vor. Vieles davon ist es auch und vieles davon sind natürlich auch Überlegungen, die das Überleben absichern. Und es gibt natürlich dann Menschen, die sie, also in der Plattenfirma gibt es eine eigene Position, die heißt Produktmanagement, die sich dann eben überlegt, wie, wenn das jetzt die Musik ist und das ist das Produkt, wie muss man das dann vermarkten und verpacken, also von in welche CD, wie viele Booklet-Seiten, wie muss das präsentiert sein, damit das die Menschen findet, die sich davon bereichert fühlen. Und ich glaube, was mir immer der wichtigste Parameter in diesen Entscheidungen ist, ist, dass es sich eben nach mir anfühlen muss. Also Authentizität, auch wenn das Wort so überstrapaziert ist. Aber im Wesen ist mir das Wichtigste, dass ich hinter all dem, was ich da mache, wirklich stehe und dass das ich bin und dass das wahrhaftig bleibt und sich nicht verbiegt für einen Markt. Und da diese Schnittmenge zu finden an, was bin ich und was kann aber eben einen Wiedererkennungswert haben und einen Marktwert haben, dass ich das auch weiterhin machen darf, das muss man sich immer wieder mal überlegen.
Hast du vorher ein gutes Gefühl dafür, welche Lieder von deinem Album gut funktionieren werden? Also auf Spotify kannst du das gut vorhersagen?
Nein, in dem bin ich ganz schlecht. Also diese Position zum Beispiel hast du in der Plattenfirma A&R, das ist Artist and Repertoire, und der müsste sozusagen wissen, welche Songs Hit werden oder nicht. Das ist extrem schwierig und zum Beispiel Wie ein Kind, also meine Debütsingle und eigentlich mein Durchbruch, ich habe mir nicht keine Sekunden vorstellen können, dass das ins Radio geht. Cool. Ich habe mir eigentlich nur, also ich habe gewusst, ich habe im Februar mein erstes Konzert vereinbart und ich wollte natürlich, dass da Leute hinkommen und wie das jetzt in unserer Zeit so ist, wenn du liest, okay, Ina Regen spielt da, Ina Regen, noch nie gehört, was machst du? Du fragst Google, wer ist das? Und ich wollte, dass, wenn man dann googelt, auf YouTube ein Song ist, wo man sagt, okay, die macht das. So. Also wollte ich ein Lied auf YouTube hochladen und das war dann Wie ein Kind und habe das dann auf meiner Facebook-Seite, die ich dafür eingerichtet hatte, damit ich natürlich dann meine Konzerte bewerben kann und mich so langsam, ich habe mir gedacht, ich muss mich so jetzt einmal ein, zwei Jahre lang durch die diversen kleinen Kulturclubs und Initiativen vor 10 bis 30 Leute spielen und mir mein Publikum suchen und finden, also dass es dass ich sowas bin wie ein virales YouTube-Wunder, das bock ich überhaupt nicht in Wahrheit. Aber so war es halt dann. Also ich habe das Lied hochgeladen, habe das mit meinen Freunden und ersten Followern auf Facebook geteilt. Ich glaube, die Seite hatte damals 500 Follower oder so irgendwas. Und plötzlich innerhalb von einem Tag hat das Video über 15.000 Klicks gehabt. Conchita Wurst, mit der ich zu dem Zeitpunkt zusammengearbeitet habe, weil ich ihre Background-Sängerin war, hat das Video geteilt. Daraufhin hat es dann Miriam Weichselbraun geteilt, Andi Knoll. Auf einmal war das irgendwie ein Wochenende lang, haben mich auch ganz viele Leute angeredet, ich habe dein Video gesehen. Also Menschen, die ich gar nicht persönlich kenne. Also das war ganz absurd. Aber nein, ich hätte es selber nicht gewusst. Also ich habe für mich gewusst, dass der Song in meiner persönlichen Lebensgeschichte, also auch die Entstehungsgeschichte und das, was mir der Song bedeutet hat, dass das extrem wichtig war für mich und ganz, ganz groß ist. Aber dass es das auch für andere sein könnte, das habe ich nicht abstrahieren können.
Ich muss nochmal deinen Podcast zitieren. Du hattest einmal die Violetta Parisini zu Gast, auch eine tolle Sängerin. Und da habt ihr besprochen, und ich glaube, du hast erzählt, wenn ich das richtig im Kopf habe, also warum funktioniert ein Lied? Und du hast da gesagt, wenn es die Leute abholt, also irgendwie deren Lebensrealität trifft, ein Gefühl trifft, das die gerade haben.
Ja.
Ist das so?
Ja, und das glaube ich. Also wenn das Lied in welcher Form auch immer eine Bereicherung für dich ist in deinem Leben und wenn das irgendetwas in dir berührt, ein Defizit vielleicht stillt oder dir ein Geschenk macht, das du gerade dringend gebraucht hast. Und das kann dann manchmal sein, du bist in Partylaune und du willst jetzt gerade tanzen und auf einmal kommt eben irgendwas, eben für mich zum Beispiel Bilderbuch, war dann sowas, wo ich mir gedacht habe, Alter, ich habe das noch nie vorher gehört und das macht mir so viel Spaß. Jede Zelle in meinem Körper möchte tanzen. Und wann immer ich dieses Gefühl haben will, lege ich die Musik ein. Und ich selber habe zumindest bisher nicht so das Gefühl, dass ich so solche Songs schreiben kann, aber ich konsumiere sie wahnsinnig gerne. Und dafür, was mich halt eben vielleicht ausmacht, ist, dass ich halt eben, wie man auch in meinem Podcast Rotweinplausch merkt und vielleicht da jetzt, ich rede gerne und ich philosophiere gerne und ich verstehe gerne das Leben. Insofern, das verbindet uns beide mit Erklär mir die Welt. Mein Lebensmotto ist, oder auch die Musik aus meinem Podcast ist, lernen, wie man lebt. Und das ist ein Angebot, das ich machen kann an Menschen, die vielleicht so wie ich auch auf der Suche sind nach diesen unsichtbaren Fäden, die ein Sicherheitsnetz oder eine Kuscheldecke stricken. Und ich glaube, wenn man für sich selber weiß, dann bin ich wieder bei dem, was du mir am Anfang gefragt hast, warum man das macht, dann kann man auch das so einpacken und den Menschen dann zum Geschenk machen, die dieses gleiche Warum suchen oder haben. Und diese Art von Verbundenheit, welches Gefühl auch immer es ist, ich glaube, das macht gute und im besten Fall nachhaltige Kunst und Musik aus.
Das heißt, es braucht so eine Kombination, einerseits eine gute Melodie, eine gute Hookline, oder wie hast du gesagt, ja. Eine gute Hookline, es muss gut klingen, es muss die Leute abholen. Also es ist dann so eine Kombination aus der, ich nenne es mal Genialität eines Teams, das was Gutes macht und gleichzeitig sich aber doch auch irgendwo an den Menschen oder man kann auch sagen am Markt orientieren muss und gerade irgendwie den Zeitgeist oder zumindest in einer bestimmten Gruppe, Milieu, muss es was treffen, was die gerade auch beschäftigt.
Irgendwie
dann
schon,
funktioniert's.
Ja, also das Spannende ist, so wie beim Songwriting, dann bin ich wieder bei alles daran, ist ein kreativer Prozess. Ich glaube, es gibt niemanden auf der Welt, der mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen kann, dass etwas ein Hit ist. Speziell glaube ich, dort, wo man sich vornimmt, jetzt schreiben wir einen Hit, wird es meistens keiner. Also diese Neugierde zu haben und diese Verspieltheit oder diese Berührbarkeit, diese Verletzlichkeit, darüber habe ich ganz viel mit der Violetta in diesem Podcast gesprochen, dass du selbst als Kreative und auch als kreatives Team dich an den Rand deiner Komfortzone wagst und eben ein bisschen wirklich was von deinem Menschsein preisgibst. Ich glaube schon, dass das wichtig ist. Und ich glaube auch, dass ZuhörerInnen einen Radar haben für Kalkül und für, okay, die wollten jetzt einen Hit machen. Und dann verliert es ein bisschen was an diesem Frischen und an diesem Zeitgeist. Und was vielleicht auch wichtig ist zu verstehen, ist, dass zwischen dem Zeitpunkt, wo ein Lied geschrieben wird und zwischen dem, wo es veröffentlicht wird, vergehen mindestens Wochen bis Monate, manchmal sogar Jahre. Und manchmal weiß man halt zu dem Zeitpunkt, wo man das Lied schreibt, nicht, welchen Zeitgeist es in eineinhalb Jahren oder in zwei Jahren gibt, wenn das Lied veröffentlicht wird.
Ja.
Also ich glaube, kreativer Erfolg ist tatsächlich diese unvorhersehbare Balance zwischen innen und außen. Zwischen was ist mir wichtig und das bringe ich quasi an meinen Rand, an meine Oberfläche und bringe das zum Ausdruck. und dort trifft es sich mit dem, was dem Außen gerade wichtig ist. Und wenn sich das trifft und wenn das vielen trifft, dann wird es auch groß und erfolgreich. Deswegen, als ich das verstanden habe, habe ich mich auch nicht mehr davor gefürchtet, Mainstream-Künstlerin zu sein, weil das eben nicht für mich heißt, okay, ich habe für den Mainstream ein Produkt konstruiert, damit das erfolgreich ist, sondern ich habe einfach nur mit dem, was ich gemacht habe, sehr, sehr, sehr viele Menschen erreicht und denen im besten Fall ein schönes Geschenk gemacht. Und das ist eigentlich das, was mich da antreibt.
Ja, ich finde das sehr interessant und jetzt wird es ein bisschen philosophisch. Es gibt von Sokrates diesen Satz, dass die eigene Berufung, man die findet dort, wo sich die Begabung mit dem, was eine Gesellschaft gerade braucht, trifft. Und das ist eigentlich, siehst du wie Sokrates.
Ja, gescheiter Typ.
Ja.
Ja, daran glaube ich wirklich. Und ich, also zum Beispiel eben, um bei Wir Kind zu bleiben, das war genau der Schmerz, der in diesem Lied, in diesem Wieso träume ich nicht so sein, wie ich bin, in diesen vielen Fragen drinsteckt. Nämlich, dass ich für mich selber gedacht hatte, meine Berufung ist es, auf die Bühne zu gehen. Das schon wahrscheinlich, und gar nicht so sehr wegen der Bühne, sondern wegen diesem Zeit und Raum lösen sich für mich auf, wenn ich Musik mache und wenn ich Musik vor Menschen machen darf, dann bin ich outer space, da bin ich irgendwo, aber nicht so wirklich vorhanden. Und ich habe das wahrscheinlich schon in meinem Volksschulalter irgendwie gewusst, dass, ohne dass ich wusste, dass das ein Beruf ist, dass ich das machen will, dass ich mich da in diesem Sein am meisten nach mir angespüre. Und eben allen Widerständen zum Trotz habe ich tatsächlich diesen Weg eingeschlagen. Und irgendwann mit 30 sitze ich dann da und denke mir, ja, aber jetzt bin ich Gesangslehrerin und Backgroundsängerin. Und ich war beides sehr, sehr gerne und ich war, glaube ich, in beiden sehr gut und zuverlässig. Aber das, also mein inneres kleines Kind war ein bisschen traurig und hat sich gedacht, ja, aber was ist denn mit Tanzen auf der Bühne und so? Und mir dann wieder über diese Berufung, wie du gerade gesagt hast, wie Sokrates das nennt, einerseits klar zu werden, zu wissen, wie groß dieser Traum ist. Und natürlich war ich erwachsen genug zu wissen, wie wahrscheinlich es ist, dass ich an dem scheitern werde. Dass es vielleicht sogar besser ist, es erst gar nicht zu versuchen. Also alle diese Gedanken hatte ich. Also eigentlich war der Moment von, wo wir Kind, wo dieses Tagebuch neben mir gelegen ist und wo ich so an diesem Klavier gesessen bin, wo ich vorher schon gesagt habe, ich war in einer seltsamen, melancholischen Stimmung. Diese Stimmung war eigentlich ein Abschied, der sich da aufgedrängt hat, zu sagen, du musst jetzt aufhören zu träumen, das ist einfach nicht. Du bist keine Sängerin, keine Künstlerin, nicht das, wovon ich da als Kind geträumt habe. Und mit diesem Gefühl von, okay, dann warst du es jetzt, habe ich mich zum Klavier gesetzt. Und aus dem ist dann Wie ein Kind entstanden und die restliche Geschichte habe ich bereits erzählt. Also vielleicht ist es das, warum ich Musik mache, weil man Träume jagen gehen muss.
Das ist so ein schöner Schlusssatz, dass wir jetzt aufhören müssen. Danke für deine Zeit, Ina.
Danke dir.
Was nehme ich mir mit? Songs entstehen ganz unterschiedlich, und es ist auch von Person zu Person anders. Ich fand es auf jeden Fall wahnsinnig interessant, da in die Abläufe von Ina Regen blicken zu dürfen. Ich habe bisher wenig darüber nachgedacht, wie so ein Song eigentlich entsteht, obwohl ich wahrscheinlich wie ihr alle gerne Musik höre. Und auch die von Ina finde ich super und darum war für mich sehr viel Neues dabei. Faszinierend fand ich auch die Rollenaufteilung zwischen Tracker, der am PC die Musik einspielt und die Sounds, der Produzentin, dem Topliner, der die eine Hookline, also die Zeile und Melodie, die den Ohrwurm in uns einpflanzt, sucht. Finde ich auch spannend, dass man da ganz aktiv daran arbeitet. Der Texterin und natürlich der Sängerin, die Entstehung eines Songs ist also manchmal so arbeitsteilig wie die Produktion eines Schreibtisches zum Beispiel. Und auch den Trick von Ina, was man heute nicht träumen, zuerst in Dschibberisch, wie sie das nennen, das in einer erfundenen Sprache aufzunehmen, damit es mal in erster Linie nur um den Sound geht und die Kreativität und sie nicht sofort beginnt, über den Text und die Bedeutung des Liedes nachzudenken. nachzudenken, was dann den Flow kaputt machen kann. Das fand ich faszinierend und den Tipp gibt's auch beim Schreiben von Artikeln und Büchern, einfach mal alles in einer Wurst runterzuschreiben und nachher dann da erst damit zu beginnen, zu korrigieren und zu verbessern. Was für eine coole Folge war das heute. Wenn sie euch getaugt hat, mögt ihr vielleicht auch Folge 56, in der Manuel Rubey das Schauspielen erklärt. Und wer es noch nicht gemacht hat, schaut jetzt kurz auf YouTube vorbei und lässt Erklär mir die Welt ein Abo dort, damit wir den Algorithmus ein bisschen anschieben können. Danke euch und wie immer gilt, wer Erklär mir die Welt mag und wichtig findet, unterstützt den Podcast auf www.erklärmir.at. Auf der Homepage unter dieser Domain könnt ihr auch viele andere Dinge zum Podcast nachschlagen, also schaut auch gerne mal so vorbei. Die nächste Folge wird ein Deep Dive mit Barbara Kudenhoff-Kalergi. Sie ist eine 1932 geborene Journalistin, eine wahnsinnig faszinierende Person, die in ihrem Leben ziemlich viel erlebt hat und genau darum soll es dann am Dienstag kommende Woche gehen. Bis dahin eine schöne Zeit, euer Andreas.